Ich grüße euch auch ganz herzlich an diesem Morgen und bin gespannt. Von mir hat vorhin schon der Martin gesagt, wünsche mir alles Gute. Ich habe gesagt, ich hoffe, nach der Predigt sagt er das auch noch. Weil es gibt ja manchmal auch Dinge, die uns Gott so aufs Herz legt. Und mir hat er für diesen Advent, ich weiß auch nicht warum, so, ich habe mich überlegt, jetzt haben wir 4. Advent, 4 Kerzen brennen. Wie war denn die Zeit für euch bisher im Advent? Wie lief dieser Advent bisher ab, diese 4 Wochen? Man sagt ja immer, so Adventzeit, ja, so sich vorbereiten auf die Ankunft oder so. Gab's Ruhe? Gab's mal so eine Stille? Oder war es doch eher hektisch? Stress, viel zu tun, Weihnachtsfeiern, Brötchen backen, Geschenke besorgen, Dekorationen, Weihnachtsmärkte besuchen, den einen oder anderen treffen. Und all das, was vielleicht beim einen oder anderen noch dazukommt, vielleicht Treffen in den Schulen oder sonst irgendetwas. Ich habe einen Bericht im Tagesspiegel von Berlin mitgebracht und möchte euch mal diesen vorstellen. Da steht Folgendes, schreibt eine Reporterin da drin. Weihnachten ist für Familien oft Stress genug. Da müssen Geschenke gesucht, geordert und gebastelt werden. Die liebe Familie verlangt nach Einladungen zu diversen Treffen, Essen und sonstigen Events. Das reicht mir sowieso schon seit Jahren bis zur Oberkante. Dieser ganze Rummel hat mit dem Weihnachtsfest nichts mehr zu tun, wie wir alle wissen. Aber anstatt es einfach mal zu lassen, kommen auch noch diverse Elternvereinigungen, Förderer und Freunde der Schulen, Kita-Gruppen und Co. und zerren an den Nerven mit unzähligen Adventsveranstaltungen, Märkten und Wichtelaktionen. Und sonstige Dinge verdienen natürlich immer fleißige Eltern, die mithelfen, gesucht werden. Wenn es nach diesen eifrigen Menschen ginge, würden wir aus dem Backen und Geschenke verpacken und bei feuchter Kälte am zugigen Stand der 10b stehen und überhaupt nicht mehr herauskommen. Es reicht. Als ich klein war, um die 1960er Jahre, gab es den ganzen Krempel nicht. Die Klasse hat vielleicht ein paar schöne Bilder zu Weihnachten gemalt oder Lieder und Gedichte geübt. Schluss. Das war ein echter Segen. Also bitte, liebe Schulen, vor allem Miteltern, lasst die anderen Eltern gefälligst in Ruhe mit diesem Advent- und Weihnachtsterror. Das gilt übrigens auch für Betriebsfeiern und Essen-Events diverser Arbeitgeber, die einem den letzten Weihnachtsgedanken rauben. Und wenn wir das alles endlich lassen würden, wäre Weihnachten vielleicht wieder ruhig und besinnlich und nicht ein Marathon für Manische. Ein Bericht einer Reporterin, die das so geschrieben hat, also die muss auch etwa in meinem Alter sein, wenn sie schreibt, in den 60er Jahren, als sie jung war, so ging es mir auch, als ich jung war in den 60er Jahren, kann ich mich daran erinnern, dass tatsächlich dieser Rummel anders war. Der Leiter vom Handelsverband Oberbayern hat jetzt am Wochenende verkündigt, das Christkind hat uns bisher enttäuscht, weil die Leute nicht so viel eingekauft haben, wie sie gemeint haben. Und dann, das Christkind hat uns enttäuscht. Es ist schon interessant, aber es ist auch interessant, wie geht's uns? Ich wollte mit diesem Einstieg und diesem Schreiben, das jetzt in dieser Zeitung war, euch nicht vergraulen oder Weihnachten vergraulen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, wir dürfen uns überlegen, wie geht's uns? Und bei dieser Vorbereitung zu dieser Predigt kam mir dann der Gedanke, wie hat Jesus reagiert, als er zum Passafest in den Tempel kam? Was hat er gesehen? Was hat er vorgefunden? Was haben die Menschen aus dem Passa gemacht? Viele Israelis, natürlich Juden, reisten hin. Sie konnten ihre Opfertiere nicht mitbringen. Also wurden Opfertiere dort verkauft. Aber der Vorhof des Tempels war eine riesige Markthalle. Und die Geldwechsler, die haben auch noch Wucher betrieben, weil sie ja das Geld wechseln mussten. Und Jesus hat da richtig dazwischen gefunkt, sage ich mal. Was würde er wohl heute sagen, wenn er unseren Rummel im Advent und all diese Dinge, die wir daraus machen, was würde er heute sagen und machen? Wie würde er heute reagieren? Wie war die Adventszeit bisher für jeden Einzelnen von euch? Wie ging es euch in dieser Zeit? Ich habe schon immer gesagt, also ich glaube, Stress ist was Schlimmes, aber Stress in der Adventszeit, finde ich, ist noch viel schlimmer. Sich da dem Stress hinzugeben und allem hinzugeben, was nur geht. Ich habe früher mal zu einem Arbeitgeber gesagt, lasst uns doch unsere Abschlussessen, Jahresabschlussessen nennen und das vielleicht auch erst im Januar machen, weil eigentlich ist es keine Weihnachtsfeier. Wird überall als Weihnachtsfeier tituliert, aber ist es eigentlich gar nicht. Und es hat mich dann bewegt zu einem Bibeltext, der auch Ursache für ein Lied war. Und dieser Bibeltext steht in Psalm 24, die Verse 7 bis 10. Dort heißt es, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Und dann wiederholt sich dieser siebte Vers nochmal. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Macht die Tore weit. Und ich habe es überschrieben mit öffne deine Tür. Öffne deine Herzenstür für Gott. Es geht nicht um unsere Gemeindetür. Es geht auch nicht um irgendein Fabriktor. Es geht um unser Herz, dass es offen ist für unseren Herrn. Ich glaube, es geht um dein Herz und deine Herzenstür. Jesus klopft an, immer wieder. Und wenn wir in dieser Weihnachtszeit und wenn wir in dieser Adventszeit sind, und dann glaube ich, ist es notwendig, dass wir auch immer wieder mal all den Trubel auf die Seite legen und sagen, halt, Jesus, warum feiern wir eigentlich? Eigentlich feiern wir deinen Geburtstag, wobei er die wenigsten Geschenke bekommt. Oder wer beschenkt an Weihnachten Jesus? Du kriegst vielleicht Geschenke und du kriegst Geschenke und du kriegst Geschenke. Und so ist es. Wozu? Damit der König der Ehre, der Herr Zebaoth, der König Zebaoth, der Herr der Heerscharen, einziehen kann. Er, dem alle Macht gegeben ist, dem alle Macht zusteht, er soll in uns sein, in uns wohnen. Bei allem, was in dieser Adventszeit geschieht, uns beschäftigt und umtreibt. Kolosser 1, 15 und 16, ich mache es einfach so. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel auf der Erde ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen, hat in ihm sein Ziel. Ihr dürft das mal stehen lassen. Seht das Spiegelbild dazu. Alles wurde geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles hat er gemacht. Bei allem, was uns umtreibt in dieser Adventszeit, lasst uns unsere Herzenstür für den König der Ehre offen halten. Er soll der Mittelpunkt sein. Vor mehreren hundert Jahren haben diese Verse, die im Psalm standen, die ich vorhin gesagt habe, einen Mann bewegt, einen evangelischen Pastor, der heißt Weisel, ein Lied zu schreiben. Ein Weihnachtslied. Wir haben es hier auch schon an zwei Adventssonntagen zum Teil gesungen. Und zwar dieses Weihnachtslied, Macht hoch die Tür. Geschrieben hat er es, er war Pastor in Königsberg, 1623. Wer weiß von euch, was ungefähr 1623 war? Seit 5 Jahren Krieg. 1618 hat der 30-jährige Krieg begonnen als Religionskrieg zu Beginn, weil der Protestantismus aufkam zwischen Protestanten und Katholiken. Dieser Krieg hat sehr viel gewütet. Die Leute damals wussten noch nicht, dass der noch 25 Jahre geht, bis es 1648 zum Westfälischen Frieden kam. Aber es hat lange noch gedauert. Und genau während dieser Zeit hat dieser Mann dieses Lied geschrieben. Es war nichts von Frieden zu spüren. Es war Kampf. Es ging auch damals um die Einweihung dieser neuen Kirche, die gebaut wurde. Und für den zweiten Advent wurde dieses Lied geschrieben. Und jeder Vers in diesem Lied hat eine besondere Bedeutung. Im ersten Vers geht es um den Schöpfer Gott. Gott, der ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben bringt. Gelobt sei mein Gott, mein Schöpfer, reich an Rat. Gott ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht, das Sichtbare und Unsichtbare. Ich weiß, es gibt Leute, die glauben etwas anderes. Die glauben zum Beispiel, dass wenn du den Stuhl neben dir nimmst und den Berg runterwirfst, also Einzelteile, dann ist unten ein Stuhl da. Ich glaube es nicht. Alles, was wir hier sehen, ist geschaffen. Alles hat einen Schöpfer, die Lautsprecher, die tolle Gitarre hier. Alles hat einen Schöpfer. Und bei uns Menschen glauben wir vielleicht, Urknall, irgendwas ist mal entstanden und dann wurde es entwickelt. Wer glaubt, dass er komplizierter ist wie ein Computer? Wir sind komplizierter wie ein Computer, weil wir können zusätzlich noch selber denken. Und wenn wir unsere Organe, wenn wir alles haben, was uns so ausmacht und alles miteinander wirkt, Herz und was weiß ich noch was, ich weiß nicht, wer schon mal den Otto gehört hat. Der Otto hat manchmal so komische Dinge und dann hat er so ein Stück, wo er in eine Bar kommt und dann neben einem sitzt und dann so anfängt mit Großhirn an Kleinhirn und was weiß ich, Faust an Großhirn und im Endeffekt geht es darum, wie ist alles miteinander verbunden? Das Auge sieht etwas, das Auge reagiert, gibt es irgendwie weiter und dann geschehen Dinge oder so, zum Beispiel die ganze Funktion, wie wir laufen, alles. Ich kann nicht glauben, dass es Zufallsprodukt ist. Ich glaube, dass wir wirklich einen Schöpfer haben, der uns gemacht hat, der an uns gedacht hat, der jedes Detail von uns kennt. Auch wenn manchmal Dinge dann uns schwerfallen, wenn es mal Zeiten gibt, wo es schwierig wird. Aber ich glaube an diesen Schöpfer, er hat alles gemacht. Er hat uns geschaffen. Und das heißt im Psalm 139, die Verse 13 und 14, du bist es ja auch, der meinen Körper, meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Haben wir das erkannt? Erkennen wir das? Du darfst morgens vor den Spiegel stehen, darfst sagen, Herr, danke, dass ich so wunderbar gemacht bin. Ist doch was, wie wenn man morgens im Gesicht, muss ich dich schon wieder waschen. Nein, sag, du bist wunderbar gemacht. Das ist so. Gott hat alles wunderbar geschaffen. Im zweiten Vers liegt die Betonung auf den Heiland, der uns mit Sanftmut und Barmherzigkeit begegnet. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. Wie barmherzig ist Gott? Wie barmherzig ist er mit mir, mein ganzes Leben lang schon, obwohl ich immer noch einiges falsch mache, nicht immer richtig liege, manches irgendwie verdrehe, manches vergesse, manches nicht da ist. Aber wir haben einen barmherzigen Gott und dem sollen wir unser Herz aufmachen. Er ist gerecht, er will uns führen und leiten. Deshalb können wir ihm mit Freuden zusingen, mit Freuden begegnen. Als Jesus bei den Zöllnern war, beim Matthäus und beim Essen war, haben die Pharisäer richtig aufgemurrt. Richtig aufgemurrt und auf. Wie kann er nur mit diesen Leuten essen? Wie kann er nur dort sein? Und Jesus kannte ihre Gedanken. Und er sagte, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Barmherzigkeit war Jesus was ganz Wichtiges. Barmherzigkeit stand für ihn im Mittelpunkt. In Vers 3 richtet sich dann der Blick auf den Tröster, auf Jesus als Tröster. Gelobt sei mein Gott, mein Tröster, früh und spät. Es ist gut, wenn wir einen Tröster haben und wir brauchen ihn. Es gibt Zeiten, und jetzt gerade in dieser Adventszeit, wenn dann Menschen in schwieriger Not sind, jemand verloren haben, jemand aus der Familie auf einmal weg ist, nicht mehr da ist. Wenn man selber zu kämpfen hat mit Krankheit, vielleicht hat der eine auch oder andere zu kämpfen, gerade im Beruf, in der Arbeit. Und es ist gut, wenn man einen Tröster hat. Wir brauchen diesen Tröster immer wieder. Wir brauchen Trost. Wir brauchen diesen Trost. Und dieser Pfarrer Weisel, er wusste darum. Zu seinem Haus, zu seiner Gemeinde gehörte ein sogenanntes Armen- und Siechenhaus. Siechenhaus sagte man damals für Leute, die auch behindert, die schwerfällig waren. Dieses gehörte auch zu seiner Gemeinde. Und er wusste um den Umgang mit Armen, mit Kranken, mit Beladenen. Und er wusste um die Schwierigkeit, was es heißt, dort zu sein. Und das möchte ich unterbrechen. Ich möchte jetzt ganz bewusst, das hat mir Gott vorhin, während wir im Gebet waren, aufs Herz gelegt, da hinten für den Horst und auch für die Selina beten. Dass sie nicht nur Kraft, sondern nicht nur Trost, sondern auch Kraft bekommen, dass Gott da ist, dass Gott euch wirklich jetzt ganz tief begegnet und dass er hineinwirkt in euer Leben, hineinwirkt in das, was ihr braucht. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du sie siehst, dass du Selina kennst, dass du Horst kennst, dass du um ihre Lebenssituation weißt, dass du der bist, der jetzt da ist in dieser Zeit und bei ihnen ist, dass du der bist, der sie segnet, der sie füllt, der dann, wenn sie auch mal in einer schwierigen Situation sind und Trost brauchen, ihnen diesen Trost gibst, weil du sagst, du bist der Tröster allen Trostes. Dass du der bist, der sie aufrichtet, der sie stärkt, aber dass du auch der bist, der ihnen Heil gibt. Und du siehst, wie sie sich ausstrecken nach dieser Heilung von dir, Jesus, weil du der bist, der alles getan hat. Und wir bringen sie vor deinen Thron, wie damals die Menschen die Kranken vor dich gebracht haben. Und wir glauben, dass du heute noch derselbe bist und dass in dir dieselbe Kraft ist, Jesus. Amen. Er weiß um alle Nöte. Er weiß um alle Dinge. Er weiß und wusste auch damals, gerade in dieser Kriegszeit, um die Nöte dieser Menschen. Und im 2. Korinther 1,3 heißt es, dass Gott der Tröster ist. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet. Jetzt kommt das Gute und ermutigt. Er ist derjenige, der tröstet und der auch wieder ermutigt, der dir wieder Mut gibt, der dir wieder aufhilft, der dir aufhelfen möchte, mit ihm weiterzugehen und weiter deinen Lebensweg zu gehen. Im nächsten Vers, wir machen nachher einen Vers weniger, wir singen dieses Lied nachher noch, heißt es dann, da gibt es drei weitere Eigenschaften von Gott. Gelobt sei mein Gott, voll Rat, voll Tat und voll Gnad. Er ist voll Rat. Wenn du Rat brauchst, wenn du sagst, ich weiß nicht weiter, wie soll es jetzt weitergehen, ich bin gerade in einer schwierigen Situation, sagt Gott, mach doch dein Herz auf. Ich bin da. Ich gebe dir meinen Rat. Ja, ich bin derjenige, der dir den Rat gibt. Er ist tatkräftig, dieser Gott, und er ist voller Gnade. Bist du auch so voller Gnade? Ich noch nicht. Also ich merke manchmal, es fällt mir schwer, dieselbe Gnade zu haben wie Jesus, dieselbe Vergebung zu haben wie er. Jesus vergibt alles. Wir sind manchmal nachtragend in vielem. Aber vergeben alles, fällt manchmal schwer. Und es braucht manchmal erst Heilung von unseren Wunden, Heilung von unseren Verletzungen. Auch das gibt er. Aber es braucht Zeit. Aber er ist derjenige, der voller Gnade ist. Egal, was du gemacht hast, egal, was daneben gelaufen ist, egal, wie schwierig vielleicht deine letzte Woche war, egal, wie problematisch die eine oder andere Situation war oder wenn du jemand schwierig begegnet bist, er ist derjenige, der dir Gnade gibt, der da ist und der die Gnade in dein Herz legen möchte, dass du bewusst bist, halt, mir ist vergeben. Jesus, darf ich alles bringen, darf ich alles ablegen? Und im letzten Vers, den werden wir auch singen, dieser fünfte Vers, der ist bei uns nachher der vierte, kommt dann unsere persönliche Antwort. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr nachher, wenn wir dieses Lied singen, vielleicht bewusst zu sagen, kann ich diese Antwort geben? Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Ich möchte dich einladen, dass du bei mir bist. Ich möchte dich einladen, dass du auch dieses Weihnachten bei mir bist. Aber ich möchte dich grundsätzlich einladen in mein Leben. Und wenn hier jemand ist, der das noch nie gemacht hat, der gesagt hat, ich konnte das bisher nicht. Jesus möchte dich beleben, möchte dir wohltun. Jesus möchte einziehen, dir den Trost geben, möchte dir seine Gnade, seine Fülle geben. Er möchte in dein Herz kommen. Und deshalb so die Antwort, zieh mit deiner Gnade ein. Zieh ein, füll mich, ich brauche dich. Das ist die persönliche Einladung, denn dir gebührt alle Ehre. Pfarrer Weisel hatte in seiner Gemeinde nicht nur dieses Armenhaus. Er hatte, so wie so wird erzählt, auch einen reichen Mann, der hieß Herr Sturgis. Heute kann man den Namen nennen, weil der ist, glaube ich, schon lange gestorben, da bleibt nichts zurück. Dieser Herr Sturgis hatte ein riesengroßes Grundstück und an diesem Grundstück waren zwei Tore, eins vorne, eins hinten. Normalerweise war es immer offen, dieses Grundstück, und zwar offen, dass die Menschen von diesem Armenhaus direkt zur Kirche gehen konnten. Der andere Weg war ein großer Umweg. Uns macht heute ein großer Umweg weniger was aus, weil wir haben ja Fahrzeuge. Wir können ja fahren, wir können ja dann das Auto nehmen. Damals für die Leute war es schwierig. Und gerade da, für die, die krank und die beschwerlich waren, war es ganz schwierig. Sie konnten sozusagen nicht mehr teilnehmen, weil Herr Sturgis hatte auf einmal seine Tore verschlossen. Er hatte sie zugeschlossen. Ich denke, vielleicht war es auch mit durch diese Kriegswirren, durch diesen Krieg, durch die Unruhen, wo waren, dass er gesagt hat, okay, ich mache lieber so mein Gelände ganz dicht, dann kann mir nichts passieren. Aber für die Gemeinde war es natürlich schwierig. Auf beiden Seiten war das Tor zu. Und es wird dann berichtet, dass am vierten Advent, dieser, so wie heute vierter Advent, dieser Pfarrer Weisel mit seinem Chor hinging und an dieses Tor ging, an dieses Tor von diesem Herr Sturgis. Und er sprach davon, dass viele Menschen dem König, der Könige, dem Herrn aller Herren, dem Kind in der Krippe, die Tore ihres Herzens versperrten, sodass er bei ihnen nicht einziehen konnte. Und dann soll er wohl gesagt haben, heute, Herr Sturgis, steht er vor eurem verriegelten Tor. Ich rate euch, ich flehe euch an, bei eurer Seele öffnet ihm nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern auch das Tor eures Herzens. Lasst ihn mit Freuden demütig ein, bevor es zu spät ist. Also er hat auch eine kurze Predigt gemacht und dann hat der Chor angefangen, dieses Lied zu singen. Und dieser Mann, dieser Herr Sturgis, wurde innerlich sehr bewegt. Und er soll dann hingegangen sein, seine Schlüssel aus der Tasche gezogen haben und die Tore aufgemacht haben. Und es wird dann so erzählt, die Tore sind offen geblieben, sie wurden nie mehr verschlossen. Und dieser Weg wurde einige Zeit lang Adventsweg genannt, weil er einfach offen war, dass die Leute wieder zur Kirche gehen konnten. Macht eure Herzenstür auf. Herrlichkeit und Ehre Gott in der Höhe. Und ich glaube, auch für uns ist es wichtig, dass wir unsere Herzenstür jetzt gerade, wir sind ein paar Tage vor diesem Weihnachtsfest, wo wir, ja, die Geburt Jesu feiern wollen, das Kommen auf diese Welt, und zwar als Erlöser, als der, der alles für uns dann getan hat, alles gemacht hat und heute noch alles tut. Und deshalb habe ich das Lobpreisteam gebeten, dass wir jetzt dieses Lied miteinander singen. Wir werden vier Verse miteinander singen und dann wirklich so diese Einladung zum Schluss. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Wenn du das wirklich so singen kannst mit vollem Herzen, dann tu es. Mach dein Herz auf. Lass Gott einziehen. Lass ihn wirken. Gib ihm einfach diese Zeit, diese Tage, die jetzt noch sind. Und wenn mal Stress aufkommen will, auch in diesen letzten Tagen, versuche es abzulegen. Nicht das Christkind hat uns enttäuscht, wir enttäuschen uns manchmal selber. Also so wie dieser Geschäftsmann sagte, sondern Jesus ist da. Jesus ist bei uns. Jesus will jeden Tag bei uns sein. Also nicht nur jetzt an Weihnachten, auch danach. Und ich wünsche euch wirklich eine gesegnete Zeit. Herr, ich danke dir, dass du derjenige bist, der auf diese Welt kam, Jesus. Dass du der bist, der für uns kam, um uns zu begegnen, um uns nahe zu sein, um mit uns jeden Tag zu verbringen, egal in welcher Situation wir sind, ob wir jetzt deinen Trost brauchen, ob wir Barmherzigkeit brauchen oder Gnade. Du hast alles für uns bereit. Du hast dein Leben für uns gegeben. Jesus, und ich danke dir, dass du auf diese Welt kamst, um wirklich uns zu erlösen, uns den Weg zum Vater zu zeigen und den Weg zum Vater zu öffnen. Ich danke dir, dass du jetzt jedem nahe bist und dass du jedem sein Herz, jeder sein Herz weit aufmachen kann für dich und für deine Gnade und Güte, denn du klopfst an und du freust dich, wo du Einzug halten darfst. Dir sei alle Ehre und aller Lob, Herr. Amen.